Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz, der Kinderhaut-Podcast. In dieser Folge geht es um ein Thema, mit dem sich alle Eltern einmal präventiv beschäftigt haben sollten, denn es geht um Erste Hilfe bei Verbrennungen und Verbrühungen. Tatjana und Felix besprechen die Gefahrenquellen und zum Beispiel, ab welcher Temperatur Hitze überhaupt eine Gefahr ist und greifen dann die Punkte Schutz, Prävention und Erstmaßnahmen für euch auf, sodass ihr für den Ernstfall vorbereitet seid. Abonniert gerne unseren Newsletter, um die Zusammenfassung der Folge und damit dieses wichtige Erste-Hilfe-Wissen abgespeichert zu haben und es vielleicht auch an andere Eltern weitergeben zu können. Den Link zur Anmeldung findet ihr, wie immer, in den Shownotes. Bitte beachtet auch heute, dass der Podcast keine medizinische Beratung ersetzt und wendet euch für eine individuelle Beratung immer an euren Arzt oder an eure Ärztin. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge.
Guten Morgen, Tati.
Schönen guten Morgen, Felix.
Ich freue mich heute mit dir wieder eine neue Folge von unserem Podcast aufzunehmen. Heute zum Thema Verbrennung und Verbrühung, also zu Verletzungen der Haut, die durch die Hitze entstehen. Tati, hast du selbst dich schon mal verbrannt?
Gute Frage, Felix. Klar, am Bügeleisen, am Herd, in der Tat. Aber zum Glück waren das immer nur kleinflächige und oberflächliche Verbrennungen. Und auch tatsächlich nur im Erwachsenenalter, wenn ich mich richtig erinnere. Und du?
Ich habe mich tatsächlich auch nicht verbrannt. Also als Kind habe ich mich nicht verbrannt, zum Glück. Tatsächlich ist ja so, dass Kinder ziemlich häufig sich verbrennen. Also ich höre das auch, habe auch jetzt die letzten Tage wieder mit Freunden darüber gesprochen, dass die eine Kinderärztin hat davon erzählt, dass sie häufig in der Kindernotaufnahme Kinder sieht, die beim Tee trinken, also so kleine Kinder, die beim Tee trinken, die Tischdecke runterziehen und sich dann das Teewasser drüber kippen. Und das passiert wohl häufiger, als man denkt und kann ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Deswegen macht es sicher Sinn, dass wir da heute mal drüber sprechen. Tati, als Intro habe ich was rausgesucht, und zwar ein Gedicht, was ich noch aus meiner Kindheit kenne, vom Struwwelpeter. Vielleicht kennen die Eltern, die uns heute zuhören, auch den Struwwelpeter noch von dem Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann. Der hat 1844 so ein ganzes Buch zusammengetragen mit verschiedenen, zum Teil wirklich crazy Erziehungstipps. Das würde man heute den Kindern ein bisschen anders vermitteln, wie sie sich richtig verhalten sollten. Der Struwwelpeter, der sich zum Beispiel nicht die Fingernägel nicht schneiden und dann
werden
die Haare und dann stehen die ihm so ab. Der ist ja auch vorne drauf auf dem Buch. Dann stehen die ihm so ab und als Strafe werden ihm dann die Finger abgeschnitten. Also das hat man damals noch ein bisschen rabiater in der Kindererziehung vorgegangen als heutzutage. Und in diesem Buch geht's auch um Verbrennungen. Und da wollte ich ein kleines Gedicht vorlesen. Und zwar, das Gedicht ist ein Warnmärchen und es heißt Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang, mit leichtem Mut und Sing und Sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein! Das muss ein trefflich Spielzeug sein. Und Minz und Mauns, die Katzen, erheben ihre Tatzen. Miau, 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 lass stehen, sonst brennst du lichterloh. An dieser Stelle würde ich das Gedicht gerne unterbrechen, weil was danach kommt, könnt ihr euch schon vorstellen. Im typischen Stil des 19. Jahrhunderts kommt es zur Katastrophe und Paulinchen fängt an zu brennen. Und Das wollte ich uns allen heute mal ersparen. Aber im Gedicht, denke ich, kommt ganz gut rüber, wie sowas passieren kann. Eben, dass eben Gefahrengegenstände zu Hause rumliegen, die Eltern sind nicht zu Hause und den Kindern passiert dann ein Unglück.
Genau, und Felix, das passiert ja auch gar nicht selten, dass es wirklich zu diesen Verletzungen durch starke Hitzeeinwirkung kommt. Ja, wir schätzen, dass in Deutschland jedes Jahr um die 30.000 Kinder solche hitzebedingten Verletzungen erleiden. Und davon sind bis zu 7000 Kinder auch wirklich so schwer verletzt, dass sie dann auch in der Klinik behandelt werden müssen. Also das zeugt schon davon, dass diese Unfälle wirklich passieren können. Sie passieren auch am häufigsten, wie bei Paulinchen auch, im häuslichen Umfeld. Und sie passieren eben gerade Kindern. Wir wissen, dass vor allen Dingen die Kinder unter 4 Jahre besonders gefährdet sind. Sie machen 2/3 aller brandverletzten Kinder aus. Und ich glaube, das können wir uns als Eltern auch alle vorstellen, die wir ja junge Säuglinge oder kleine Kinder zu Hause haben. Denn die ja sind entweder uns Eltern quasi ausgeliefert, weil sie bei uns auf dem Schoß sitzen oder in der Trage vorne sind. Und dann kommt es zum Unglück, dass der Kaffee über die Kinder läuft. Oder aber ja, sie gehen auf Entdeckungsreise in der Küche, ziehen auf einmal an der heißen Pfanne, greifen auf den Herd und auf sie fällt das heiße Fett runter. Oder aber sie liegen im Bett mit der Wärmflasche und das heiße Wasser läuft aus der Wärmflasche aus. Also alles wirklich Beispiele, wie es ganz schnell zu diesen Verletzungen kommen kann. Und es kann tatsächlich auch bei uns allen zu Hause passieren. Deswegen halte ich diese Folge auch wirklich für eine ganz, ganz wichtige, liebe Eltern. Wir wollen euch keine Angst machen, aber wir wollen euch sensibilisieren für die Gefahrenquellen und wollen euch ganz praktisch an die Hand geben, was ihr im Falle von Verbrennungen und Verbrühungen zu Hause tun könnt.
Ganz genau. Tati, lass uns vielleicht, bevor wir tief einsteigen in die Materie, einmal kurz drüber sprechen, was der Unterschied eigentlich ist zwischen Verbrennungen und Verbrühungen.
Genau, fangen wir mit dem viel häufigeren an, nämlich mit den Verbrühungen. Das sind fast 70% der hitzebedingten Verletzungen. Und zwar ist es ganz einfach, da haben wir die Verletzung durch heiße Flüssigkeiten oder Dämpfe, also kochendes Teewasser, eine heiße Suppe, heißes Fett, was auf die Kinder kommt. Das sehen wir häufig bei den Kleinstkindern, also so 0 bis 2 Jahre. Und vor allen Dingen so dieses Alter um 1 Jahr. Ich nenne es immer so das Entdeckeralter, wo die Kleinen dann schon zunehmend mobil sind, wo sie super neugierig sind und dann eben auf den Tischkante greifen und wissen wollen, was passiert, wenn ich an der Tischdecke ziehe. Oder was steht da eigentlich für eine wunderschöne Tasse, an die ich gerne mal rankommen möchte. Oder ich greife eben auf den heißen Herd. Das ist so das klassische Alter. Und ich habe selber gestaunt, weil man denkt ja immer kochendes, blubbernd heißes Wasser. Aber nein, es können sogar schon Temperaturen ab 52 Grad die sehr empfindliche und ja auch viel dünnere Haut von Kindern massiv schädigen. Weshalb gerade diese Verbrühungen eben auch besonders gefährlich sein können.
Okay, das waren die Verbrühungen. Kommen wir zu den Verbrennungen. Da können sich, denke ich, die meisten was drunter vorstellen. Aber willst du vielleicht auch noch trotzdem ein paar Worte dazu sagen?
Ja, da entsteht quasi der Gewebeschaden durch trockene Hitze. Das kann Feuer sein, das ist, glaube ich, klar. Können aber auch heiße Gegenstände sein. Zum Beispiel durch Kontaktverbrennungen. Also wenn die Kinder an die heißen Kaminofentüre greifen oder an den heißen Heizkörper und dann eben Verbrennungen sich an den Händen zuziehen. Aber auch Stromunfälle sorgen ja auch für Verbrennungen. Das sind so die klassischen Unfallmechanismen. Und Verbrennungen sehen wir häufiger bei etwas älteren Kindern, beispielsweise Kinder im Schulalter oder auch Jugendliche, die dann eben dann so anfangen, ihre Pyromanenphase, will ich sie mal nennen, zu haben, wie auch Paulinchen, die dann anfangen eben mit Streichhölzern, mit Feuerzeugen, auch mit Feuerwerkskörpern und Brandbeschleunigern und dergleichen zu experimentieren. Das ist ein häufiger Unfallmechanismus und dann eben die genannten Kontaktverbrennungen eher wieder bei den kleineren Kindern durch Berühren sehr heißer Gegenstände, Herdplatte, Kaminofen, Backofentüre. Das wären so die Klassiker für eine Kontaktverbrennung.
Verbrennungen, hast du ja gesagt, sind wahnsinnig häufig. Sag mal, wie erkenne ich denn als Elternteil, wie schwer mein Kind tatsächlich verletzt ist?
Also die Schwere einer solchen hitzebedingten Verletzung hängt von 2 Faktoren ab. Das ist einmal die Fläche, also wie viel Haut ist wirklich betroffen. Und das andere ist, wie tief ist der Gewebeschaden? Und da gibt's auch für euch als Eltern, die ja keine Mediziner seid, wirklich eine relativ ja einfache Möglichkeit, das abzuschätzen. Grob, es geht um eine grobe Abschätzung. Also einmal, wie viel Hautfläche ist jetzt wirklich betroffen? Das wird in Prozent angegeben und dabei gilt die Handflächenregel. Das heißt, ihr nehmt die Handfläche eures Kindes vom Handgelenk bis zu den Fingerspitzen und das ergibt 1% der Körperoberfläche eures Kindes, also die Hand eures Kindes, die Handfläche eures Kindes, 1%. Und wirklich kritisch kann es schon bei den kleinen Kindern, bei den Babys und bei den Kindern unter 2 schon ab einer verbrannten Körperoberfläche von 5%, also 5 kleine Patschehändchen von euren Kindern, kann teilweise schon wirklich lebensbedrohlich sein. Also so könnt ihr das grob abschätzen. Der zweite Punkt war die Verbrennungstiefe. Und ich glaube, das ja schwirrt uns allen so ein bisschen im Kopf rum, dass es ja Verbrennungen unterschiedlichen Grades gibt. Es gibt 4 Grade, die wir sowohl für Verbrühungen als auch für Verbrennungen verwenden. Die müsst ihr nicht im Einzelnen kennen. Ihr sollt ja lediglich sagen können, handelt es sich um eine oberflächliche Verbrennung? Ja, das ist in der Regel eben weniger gefährlich, oder ist es eine tiefe Verbrennung? Und die oberflächliche, also wenn wirklich nur die oberflächlichste Hautschicht betroffen ist, dann erkennt ihr das daran, dass die Haut gerötet ist, die ist geschwollen, die tut richtig, richtig weh. Und da stellt ihr euch am besten einen Sonnenbrand vor. Den hattet ihr bestimmt alle schon mal im Leben. Das ist klassischerweise eine oberflächliche Verbrennung, eine Verbrennung ersten Grades.
Okay, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, eine oberflächliche Verbrennung ersten Grades ist also eine Verbrennung, wo es zu einer Rötung kommt, aber die Haut an sich nicht kaputt ist. Also ihr habt da keine Wunden, da nässt es nicht, sondern es ist einfach, ihr seht von außen, dass da was stimmt. Die Haut ist wie bei einem Sonnenbrand total gerötet, aber es kommt zu keinen Blasen und ihr seht auch sonst keine Verletzungen.
Ganz genau. Und das ist auch der entscheidende Unterschied, wenn wir uns jetzt mal tiefere Verbrennungen und Verbrühungen angucken, denn da habe ich dann auch wirklich einen sichtbaren, massiven Hautschaden. Und den erkenne ich erstens an Blasenbildung. Ja, bei der Blase hängt es immer auch ein bisschen davon ab, wie sieht der Blasenuntergrund aus. Also wenn da drunter das Gewebe noch richtig saftig, rot und feucht ist, dann ist es tendenziell auch, spricht es für eine etwas oberflächlichere Verbrennung. Die tun auch immer noch sehr stark weh. Und wenn aber bei den Blasen darunter das Gewebe schon trocken ist, richtig grau-weiß, also wirklich abgestorben ist und spannenderweise auch keine oder nur noch wenig Schmerzen vorhanden sind, dann deutet das eher auf eine tiefere Verbrennung hin.
Okay, da würde ich auch noch mal gerne reingrätschen, weil das eben mit den Schmerzen doch ganz interessant ist, oder? Man würde immer meinen, dass wenig Schmerzen ein gutes Zeichen sind. Ja, wenig Schmerzen, wenig kaputt. Aber tatsächlich ist es hier genau das Gegenteil, weil wenn die Verbrennungen oder die Verbrühungen so tief sind, dass die Nerven kaputt gehen, dann merkt man immer weniger davon. Das bedeutet, wenn die Haut stark geschädigt ist und es aber zu wenig Schmerzen kommt, überraschend wenig Schmerzen, dann ist es eher ein schlechtes Zeichen und würde eben für eine Verbrennung zweiten Grades, und zwar 2b, sprechen.
Genauso ist es, Felix, ja. Und auch die Frage, die immer von Eltern kommt, ja, bleibt denn jetzt eine Narbe zurück, ja oder nein? Das hängt auch unmittelbar von der Tiefe dieser Verbrennung oder Verbrühung ab. Denn sobald wir bei einem Grad 2b angelangt sind, wo wir also Blasen haben mit einem trockenen, grau-weißen Blasenuntergrund, die Schmerzen schon nachlassen oder nicht vorhanden sind, dann ist die Verletzung im Gewebe so tief, dass da auf jeden Fall Narben zurückbleiben. Und in der Regel muss ich diese Verletzungen auch operativ versorgen. Ich muss quasi das abgestorbene, tote Gewebe dann auch operativ entfernen in der Folge. Ja, alles andere, die oberflächlichen Verletzungen, die heilen von alleine ab und heilen auch oft ohne Narbenbildung ab.
Tatsächlich ist es ganz häufig so, dass bei einer Verbrennung oder einer Verbrühung die verschiedenen Stadien auch nebeneinander vorkommen können. Das bedeutet, an einer Stelle habe ich vielleicht nur eine Rötung, aber an einer anderen Stelle des Körpers kommt es eben auch zu einer starken Blasenbildung.
Ganz genau. Und auch ist es so, dass man ganz früh oft auch noch nicht das volle Ausmaß der Gewebeschädigung abschätzen können. Das ist insbesondere bei Verbrühungen mit heißen Flüssigkeiten der Fall, dass es ein sogenanntes Nachbrennen gibt. Das heißt, dass sich erst so im Laufe von einigen wenigen Tagen, so ungefähr 3 Tage, wirklich das volle Ausmaß der Schädigung abschätzen lässt. Weil eben ja Gewebe teilweise noch unter Schock ist und dann erst im Verlauf sich entweder erholt oder dann eben doch auch zugrunde geht. Das ist dieses sogenannte Nachbrennen.
Okay, Tati, jetzt stellen wir uns mal vor, meinem Kind ist tatsächlich sowas passiert. Ich möchte natürlich als Elternteil in erster Linie erste Hilfe leisten. Lass uns doch mal Schritt für Schritt durchgehen, was da wichtig ist.
Gerne. Also der erste und wichtigste Schritt ist natürlich, das Kind aus der Gefahrenzone zu bringen. Das heißt, wenn es irgendwo brennen sollte, ja, Kind Brand löschen, Kind aus den Flammen entfernen, oder aber wenn es sich mit heißer Flüssigkeit übergossen hat, dann natürlich gucken, dass da nicht noch weitere heiße Flüssigkeit läuft, das Kind dort physisch entfernen. Wichtig dabei immer auch auf den Eigenschutz auch zu achten. Und wenn es wirklich brennen, also so Kleiderbrand zum Beispiel, kommen sollte, dass ihr dann den Brand löscht. Das macht ihr am besten, indem ihr entweder eine dicke Decke auf euer Kind werft oder das Kind am Boden wälzt. Das ist so die effektivste Maßnahme, um bei Kindern einen Brand zu löschen. Und dann schließt sich eigentlich schon direkt an, dass wenn euer Kind verbrüht wurde, dann geschieht es ja meist, wenn die Kinder bekleidet sind. Und es ist wirklich eine ganz wichtige Maßnahme, dass ihr sofort diese durchnässte Kleidung entfernt. Bei kleinen Babys auch unbedingt die Windel entfernen, weil die saugt sich natürlich mit der Flüssigkeit, mit der heißen voll. Im Zweifel auch heißen Schmuck oder alles, was noch auf der Haut heiß sein könnte, entfernt. Bei Verbrennungen, wenn sich Kleidung wirklich fest in die Haut eingebrannt haben sollte, also ihr die nicht einfach von der Haut entfernen könnt, bitte belasst sie, weil sonst reißt ihr quasi bei dem Versuch, die eingebrannte Kleidung zu entfernen, die Haut auf.
Okay, und dann ist natürlich Kühlen auch super wichtig, oder?
Ja, wobei da ist immer die Frage, wie kühlt man? Das ist auch gar nicht so straightforward, wie man immer denken könnte. Da gibt es wichtige Punkte zu beachten, die würde ich gerne mit euch einmal durchgehen. Also Ziel der Kühlung ist ja, dass der Schmerz nachlässt und dass man verhindert, dass das Gewebe sehr stark anschwillt. Also es hat eine abschwellende Wirkung. Aber diese Wirkung erzeugt Kühlen nur, wenn man sofort, also in den ersten Sekunden nach der Verbrennung oder Verbrühung wirklich mit der Kühlung beginnt. Also wenn man das Minuten später erst macht, hat es keinen Effekt und sollte man dann auch nicht machen. Also kühlen bitte nur unmittelbar nach dem Unfall und dann auch nicht zu kalt die Haut abkühlen. Ihr verwendet am besten so handwarmes Leitungswasser, 15 bis 20 Grad. Auf keinen Fall irgendwie Eiswasser oder Eispacks, das ist zu kalt. Und wenn es jetzt zum Beispiel am Arm oder am Bein passiert ist, dann haltet ihr am besten die betroffene Stelle unter fließendes, handwarmes Leitungswasser.
Genau, weil ganz wichtig ist es eben, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt und das Kind im Zweifelsfall dann auch noch unterkühlt oder es zu Erfrierungen kommt. Tati, besonders bei Säuglingen sollte man da ja aufpassen, oder?
Genau, also es gibt auch Situationen, in denen ihr definitiv nicht kühlen solltet. Dazu zählen eben Kinder unter einem Jahr, vor allen Dingen die Neugeborenen, also die jünger sind als 4 Wochen. Immer dann, wenn es sich um eine großflächige Verbrennung oder Verbrühung handelt, also mindestens 15% Körperoberfläche, also 15 mal die Handfläche eures Kindes. Und auch wenn die Verbrennung am Kopf, an den Händen, an den Füßen oder im Genitalbereich lokalisiert ist. Das sind ja komplikationsreiche Areale, die sollte man nicht kühlen. Und warum nicht? Weil man eben weiß, dass zu langes und zu kaltes Kühlen eher die Wundsituation und den Gewebeschaden verschlechtert, weil durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen, da wird nicht genug Blut mehr in die Wunde transportiert. Und durch die schlechte Blutversorgung kann auch es nachtiefen, die Verbrennung. Und was du schon angesprochen hast, Felix, je jünger die Kinder und je großflächiger ich kühle, desto höher ist auch das Risiko, dass die Körperkerntemperatur abfällt. Und das kann teilweise lebensbedrohlich sein, wenn es wirklich zu einer Auskühlung der Kinder kommt.
Tati, du hast jetzt gesagt, dass es ganz wichtig ist, schnell mit dem Kühlen zu beginnen. Wie lange würdest du kühlen?
Man sollte unter 10 Minuten kühlen, also auf keinen Fall zu lange. Aber wenn euer Kind schon vorher sagt, mir ist kalt oder anfängt zu zittern, ja, dann solltet ihr vorzeitig die Kühlung stoppen. Aber unter 10 Minuten, nicht länger.
Okay, jetzt haben wir den Brand gelöscht, wir haben gekühlt. Was machen wir denn jetzt, wenn sich die Situation ein bisschen beruhigt hat mit der Verbrennung oder der Verbrühung?
Im nächsten Schritt ist es wichtig, dass diese Wunde oder die Verletzung, die verbrannte Haut trocken bleibt und ihr sie sauber haltet. Und das macht ihr, indem ihr die Stelle mit einem lockeren Verband abdeckt. Dafür könnt ihr einfach ein Verbandtuch verwenden oder eine Kompresse findet ihr in einem Verbandskasten, zum Beispiel aus dem Auto. Oder ich habe immer in der Küche gelagert, wo die meisten Unfälle ja auch passieren, quasi einen kleinen Verbandskasten für zu Hause, kann ich nur empfehlen. Und da entnehmt ihr dann entweder ein Verbandstuch oder so eine sterile Kompresse und legt die locker auf die betroffene Haut drauf. Wenn ihr das nicht zur Hand habt, dann verwendet einfach ein sauberes, trockenes Handtuch, um die Stelle abzudecken und wenn die anfangen sollte zu nässen, um dieses Wundsekret eben aufzunehmen.
Ja, Tati, und eine Sache bei der Behandlung von Verbrennungen und Verbrühungen, finde ich, ist irgendwie auch interessant, und zwar, dass man das Kind auch wärmen sollte. Man denkt ja, die Wärme ist eigentlich das Problem, ist es ja auch. Die Wärme, die Hitze führt ja zu der Verletzung der Haut. Tatsächlich ist aber so, dass eine verletzte Haut ihren Aufgaben nicht mehr so richtig nachkommen kann. Und dazu gehört eben auch, den Körper vor Unterkühlung zu schützen. Und deswegen ist es ganz wichtig, besonders bei den kleineren Kindern, dass ihr bei einer Verbrennung oder Verbrühung euer Kind gut wärmt. Also nehmt eine warme Decke, packt das ganze Kind schön ein, eben um eine Auskühlung zu vermeiden.
Ja, super wichtiger Punkt, Felix. Und was man natürlich nicht vergessen darf, dann im letzten Schritt gegebenenfalls den Notarzt wirklich zu verständigen oder euer Kind zu packen und mit ihm zum Kinderarzt zu gehen. Ich würde empfehlen, dass alle Kinder unter 2 Jahren, ja, in jedem Fall nochmal ärztlich begutachtet werden, auch wenn die Verbrennung nur kleinflächig oder oberflächlich erscheint. Auf jeden Fall die kleinen Babys, Kleinkinder unter 2 Jahren müssen von einem Arzt gesehen werden. Dasselbe gilt auch für Verbrennungen an bestimmten Stellen, also alles, was am Kopf passiert, Hände, Füße, Genitalbereich, diese ja kritischen Areale, auch die bitte geht mit eurem Kind zum Arzt oder ihr alarmiert den Notarzt unter der Telefonnummer 112. Dasselbe gilt auch für Verletzungen mit Säuren, Laugen oder wenn es wirklich zu einem Brand kam und da auch heiße Luft eingeatmet wurde. Also bei all diesen kritischen Situationen solltet ihr in jedem Fall den Notarzt alarmieren. Aber ich glaube, da habt ihr als Eltern auch ein gutes Gefühl für diese Notfallsituation. Nur eben bei kleinen Babys und Kindern, bitte unterschätzt das nicht, auch wenn die Wunde selber nicht dramatisch aussieht, dass das für die Kinder wirklich gefährlich sein kann und auf jeden Fall gesehen werden sollte.
Ganz wichtig ist es auch, und ich glaube, das ist auch super gut, wenn wir das hier nochmal erwähnen, dass man nicht allzu arg in die Hausmittelkiste greift und da mit irgendwelchen wilden Mitteln versucht, dem Ganzen zu begegnen. Da gibt es ja wirklich wilde Sachen, die man da zum Teil hört. Dass Leute irgendwie Mehl auf die Verbrennung drauf machen, Zahnpasta, Öl, sowas bitte nicht zu Hause machen.
Ja, das ist mir auch schon öfter begegnet, Felix. Also bitte auf keinen Fall irgendwelche Hausmittel auf die Verbrennung oder auf die Wunde geben. Dasselbe gilt übrigens auch für die Blasen. Die solltet ihr bitte nicht selber eröffnen, weil die Blase, solange die eben noch intakt ist, auch ja eine gewisse ja Schutz für die darunterliegende Haut darstellt. Und wenn man die eröffnet, sollte das euer Kinderarzt machen. Der macht es nämlich steril, keimfrei, sodass ihr da keine Wundinfektion erzeugen könnt. Auch eingebrannte Materialien, also zum Beispiel verbrannte Kleidung, hatten wir schon gesagt, bitte nicht entfernen, weil wenn ihr die nämlich abreißt und die ist mit der Haut fest verklebt, dann reißt ihr im Zweifel auch die geschädigte Haut mit ab. Das solltet ihr bitte unterlassen.
Okay, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie man eine Verbrennung oder eine Verbrühung richtig beurteilt, wie man richtig einschätzt, wie schlimm es ist und was man macht, wenn es dazu kommt. Tati, ein Punkt bleibt mir noch, und zwar noch ein ganz, ganz wichtiger, und zwar die Prävention, weil natürlich ist es am besten, wenn es zu so einer Verletzung gar nicht erst kommt. Hast du da noch ein paar Tipps in deiner Trickkiste?
Ja, auf jeden Fall. Also ist vielleicht der wichtigste Punkt. Das Wichtigste kommt zum Schluss, weil bis zu 2/3 aller Verletzungen durch Hitze können sich tatsächlich vermeiden lassen. Deswegen ist mir das ein ganz großes Anliegen, das auch nochmal mit euch Eltern zu besprechen. Also Küche hatte ich schon erwähnt, ist im Haushalt eigentlich der Ort, wo die meisten Unfälle passieren. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe eine 3-jährige Tochter zu Hause und ich habe ja eine 3 Monate alte Tochter zu Hause. Also bei der 3 Jahre alten müsste ich auf jeden Fall aufpassen, dass alles, was auf dem Herd steht, ja, eben dazu führen kann, dass die Kinder an den Herd greifen und sich das runterziehen. Da, was super ist, sind diese sogenannten Herdschutzgitter. Die lassen sich ganz einfach an der Schublade darunter anbringen und das verhindert eben, dass die Kinder da an den Herd rankommen. Wenn ihr das nicht habt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass ihr nur die hinteren Kochflächen benutzt, dass die Kinder, auch wenn sie hochgreifen, eben nicht an die heißen Töpfe rankommen. Achtet auch darauf, dass ihr alles mit heißen Flüssigkeiten, also zum Beispiel der Wasserkocher, ja, dass der nicht zu nah an der Tischkante steht, dass auch die Kabel von so einem Wasserkocher nicht runterhängen, wo die Kinder dran ziehen und sich dann mit dem heißen Wasser übergießen. Und insgesamt gerade heißer Tee, heißer Kaffee, dass ihr diese heißen Gegenstände, eine heiße Suppe, nicht zu nah an eine Tischkante oder eine Arbeitsfläche stellt, dass die Kinder da einfach nicht rangreifen können.
Du hast ja gerade gesagt, dass du eine 3-monatige Tochter hast. Das erinnert mich an unsere Hebamme. Die hat zu uns gesagt, dass mit einem Neugeborenen sollen wir tatsächlich auch überhaupt keinen Tee oder Kaffee trinken, der besonders heiß ist. Hat sie gesagt, never, ever, ever. Das habe ich mir gemerkt. Und da ist sicher auch was Wahres dran, weil wenn man nämlich so ein Kind in der Trage hat und da mit einer offenen Teetasse in der Hand unterwegs ist, dann kann es immer dazu kommen, dass das Kind irgendwie strampelt oder wackelt oder irgendwas und beim Trinken man dann auf einmal hier die Kontrolle verliert und das heiße Wasser direkt über den Kopf des Kindes kippt. Also Tee, heißer Kaffee, never ever.
Dazu eine Geschichte von mir mit meiner ersten Tochter. Ich, also nach langen Nächten war morgens irgendwie mit meinem Kaffee unterwegs und hatte auf meinem schicken neuen Kinderwagen auch so einen tollen Kaffeebecher vorinstalliert. Hab mir also einen Kaffee to go gekauft und bin dann damit irgendwie über den Bordstein gerumpelt. Daraufhin ist aus diesem Kaffeehalter der Kaffee zum Glück nur auf die Abdeckung vom Kinderwagen eben gekommen. Aber das hat mir so einen Schreck eingejagt, dass ich wirklich beim nächsten Mülleimer diese Kaffeebecherhalterung direkt weggeworfen habe, damit ich selber nie in die Versuchung komme, irgendwie am Baby, am Kinderwagen irgendwie ein Heißgetränk zu lagern. Und dasselbe auch, wenn ich das Baby in der Trage habe, keine heißen Getränke, keine heißen Speisen zu sich nehmen. Ganz, ganz wichtig.
Für die Herzis, die uns heute zuhören und denken, boah, sind die vorsichtig, so wild ist es doch gar nicht mit dem To-Go-Kaffee. Was ist denn noch erlaubt, wenn nicht mal der To-Go-Kaffee erlaubt ist? Da muss ich sagen, dass ich in meiner Ausbildung echt üble Verbrennungen gesehen habe und deswegen da total vorsichtig bin.
Absolut, Felix. Ich kann das nicht genug unterstreichen. Ich habe auch genügend Kinder betreut. Ich habe auch genügend Familien betreut und ich weiß auch, wie furchtbar die Schuldgefühle der Eltern sind, wenn es eben zu einem solchen Unfall kam, der vermeidbar gewesen wäre. Ich wünsche es wirklich niemandem von uns. Deswegen bitte, bitte tut das, was in eurer Macht steht, um eure Kinder vor diesen Unfällen zu schützen. So, jetzt nehme ich euch mal von meiner Küche mit in mein Badezimmer, denn auch da lauern weitere Gefahren. Ich hatte euch ja schon eingangs gesagt, Verbrühungen, gerade bei den Babys, die können eben schon bei Temperaturen von 50 Grad passieren. Ja, das heißt, da bitte darauf achten, dass ihr einfach die Wasserhähne nicht auf heiß stehen lässt. Im besten Fall sichert ihr eure Wasserhähne mit einem Thermostat ab und regelt die maximale Temperatur auf 50 Grad. Gerade dann wichtig, meine Tochter ist auch ganz stolz, sich immer vor und nach dem Essen die Hände selber zu waschen. Ganz, ganz wichtig, dass da nicht zu heißes Wasser rauskommt. Aber auch bei meinem Baby, ja, die ich regelmäßig bade, kann schnell mal zu Verbrühungen kommen. Versehentlich, ja, weil ich einfach das Badewasser zu heiß eingelassen habe. Deswegen bitte, bitte kontrolliert immer die Badetemperatur, entweder mit einem Thermostat oder ihr nehmt so ein kleines Badethermometer. Ich habe immer so eine kleine gelbe Quietscheente mit in der Badewanne, weil man täuscht sich und auch das mit Ellenbogen oder mit Handgelenk reintunken. Man kann sich wirklich täuschen und gerade diese sehr, sehr dünne Haut von Babys kann eben sehr schnell verbrühen. Dasselbe gilt auch für die Wärmelampe. Wenn ihr die zu nah am Kind aufstellt und die schön auf Stufe 3 stellt, weil ihr nicht wollt, dass euer Baby auskühlt nach dem Baden, auch das kann schon nach wenigen Minuten zu wirklich Verbrennungen führen durch die Hitze. Deswegen auch da achtet auf einen ausreichenden Abstand und immer natürlich beim Kind auch bleiben. Auch was ich häufig gesehen habe, auch in der Klinik, waren Verbrennungen, die durch Inhalationsgeräte aufgetreten sind, weil diese heiße, kochend heiße Flüssigkeit aus den Inhalationsgeräten ausgelaufen ist. Meistens, weil die Kinder irgendwie unbeaufsichtigt waren oder das Gerät umgekippt ist. Da bitte, bitte immer darauf achten, dass ihr wirklich nur auch zertifizierte Inhaliergeräte benutzt, immer bei eurem Kind bleibt und bitte so heißes Wasser mit einer Schüssel und einem Handtuch drüber, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Wenn ihr inhaliert, dann wirklich nur mit diesen spezialisierten Inhaliergeräten.
Tati, was sagst du zu Heizdecken im Bett? Die können ja auch ganz schöne Verbrennungen machen, oder?
Ja, haben absolut nichts im Kinderzimmer verloren. Heizdecken, Heizkissen bitte nicht. Ihr könnt die Temperatur nicht gut regulieren. Gerade die kleinen Kinder sind wirklich gefährdet. Dasselbe gilt im Übrigen auch für Wärmflaschen. Die meisten von uns wissen gar nicht, dass man Wärmflaschen nicht mit kochend heißem Wasser befüllt und auch nicht randvoll macht, sondern man füllt heißes Wasser rein, so meistens so ja unter 60 Grad und auch nicht ganz voll und wirklich immer sehen, dass man die wirklich gut verschließt und auch nicht den Kindern zum Schlafen ins Bett legen. Das habe ich wirklich auch schon so oft erlebt, dass dann dieses kochend heiße Wasser aus den Wärmflaschen ausläuft, weil die Wärmflasche defekt ist, weil der Deckel nicht richtig zu war, weil sie zu voll gefüllt waren. Und das kann wirklich bitterböse Verbrennungen und Verbrühungen in dem Fall hervorrufen. Bitte große Vorsicht mit Wärmflaschen und auch diese Kirschkernkissen, die ich super finde, die man ja in die Mikrowelle zum Beispiel steckt oder in den Backofen, bitte nicht zu heiß machen, sondern nur anwärmen und nicht einfach zum schlafenden Kind ins Bett legen, weil ihr könnt es nicht gut kontrollieren.
Tati, wenn du jetzt 1844 auch mit dabei gewesen hättest sein können und den Eltern von unserem Paulinchen aus dem Gedicht am Anfang einen Tipp hättest geben können, was hättest du denn denen gesagt?
Ja, dass man Kinder eben nie mit Feuer oder Feuerzeugen, Streichhölzern, brennenden Kerzen alleine lassen sollte. Denn gerade Kinder in dem Alter, die sind neugierig, die wollen Dinge ausprobieren, die sind total fasziniert von Feuer. Gerade weil wir Eltern ja oft vorher sagen so, bleib weg oder oh, Vorsicht mit dem Feuer. Und wenn sie dann mal die Gelegenheit haben, unbeobachtet, wollen das ganz, ganz viele ausprobieren. Das heißt, da wirklich bitte, bitte vorsichtig sein mit hier Feuer und offenem Feuer, Streichhölzer.
Tati, Stichwort Paulinchen. Hier gibt's ja einen super Verein, der sich genau diesem Thema widmet. Der Verein ist sogar auch nach dem Paulinchen aus unserem Gedicht benannt. Der Verein Paulinchen kümmert sich nämlich um brandverletzte Kinder und hilft Eltern mit Infos und Beratung. Da gibt es sogar eine Telefonhotline, ja, die beraten und begleiten Familien in praktisch jeder Phase nach dem Brandunfall. Und auf ihrer Website findet man super, super viele hilfreiche Tipps für Prävention und Nachbehandlung. Ja, die machen sogar Seminare für Eltern zu diesem Thema. Das heißt, das ist wirklich, da gibt es alles, was man irgendwie wissen muss. Wir packen euch den Link auch in unser Newsletter. Da könnt ihr das nochmal nachlesen, wenn ihr möchtet.
Ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Paulinchen e.V. macht wirklich unglaublich viel für Familien mit brandverletzten Kindern. Können wir euch nur ans Herz legen. Guckt euch sehr, sehr gerne die Webseite an. Und ja, jetzt kommen wir von einem ja schwerwiegenden, dramatischen Thema hin zu einem sehr, sehr häufigen und harmlosen Thema. Kopfgneis wurde von ganz vielen Eltern von euch gewünscht. Als Thema werden wir alles in unserer neuen Folge besprechen. Deswegen stay tuned und schaltet wieder ein.
Nächste Woche ist es soweit, Thema Kopfgneis. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschaltet. Und bis dahin, tschüss.
Macht's gut.
An dieser Stelle möchten wir der Deutschen Stiftung Kinderdermatologie und der B. Braun Stiftung für die Unterstützung und Förderung danken und danken dir fürs Zuhören und dein Interesse am Podcast. Bei Fragen oder Anregungen kannst du uns immer gerne über unseren Instagram-Account kontaktieren, den du in den Shownotes findest. Melde dich auch gerne für unseren Newsletter an, um eine Zusammenfassung der Folge und weitere exklusive Inhalte zum Thema Kinderhaut zu erhalten. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Cepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.